Ja, wir sind ja beim Thementag und es geht ja um die Liebe. Und ich habe den Vers 5, also 1. Korinther 13, Vers 5, den ersten Teil davon. Liebe ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Ja, den Rest macht dann Andi. Also sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Das ist jetzt nach Schlachter. Wenn du nach Elberfelder guckst, dann steht da, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Nach Luther ist es, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre. Und wenn man so modernere Übersetzungen, das wäre jetzt die NGÜ, sie verhält sich nicht taktlos, sie ist nicht den, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Ja, dieser Vers bezieht sich in erster Linie auf das Verhalten der Korinther im Gottesdienst, wie sie sich dort verhalten haben. Die Korinther hatten viele Probleme in der Gottesdienstordnung und in der Ausführung. So ein Beispiel ist zum Beispiel das Abendmahl. Wenn wir an das Abendmahl denken, da haben Reiche sich besoffen und sich vollgefressen, während ein paar Arme nichts hatten und leer ausgingen. Wenn man daran denkt, ne, dann kann man schon von unanständig oder ungehörig und taktlos denken. Oder ja, das ist halt das, was mir dann sofort im Kopf kommt, dass das nicht in Ordnung ist. Da haben einige das ihre gesucht und es wirklich schändlich ausgelebt. Ja, auch die Einstellung zum Reden im Gottesdienst fällt hier runter, denn der Gottesdienst lief alles andere als anständig ab. Dort redeten alle durcheinander, meistens waren das dann Sprachenreden, die durcheinander gesprochen wurden, keiner war da, der das ausgelegt hat und es war ein ziemliches Durcheinander. Auch die Geschlechterrollen fallen hier runter, nämlich dass die Frauen im Gottesdienst gelehrt haben und genauso eben, wie das die Aufgabe der Männer eigentlich ist, den Gottesdienst geleitet und geführt haben durch Sprachenreden. Das waren alles so Punkte, die, wo es nicht anständig und in Ordnung oder taktvoll eben ausgeführt wurde. So, lasst uns zusammen erstmal den 1. Korinther 11, Vers 17 bis 34 lesen. 1. Korinther 11, 17 Vers 4, 1. Korinther 11, 17 bis 34. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst an Gericht oder zum Gericht in einigen Übersetzungen, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich euch anordnen, sobald ich komme. Ja, ich denke, dass der ursprüngliche Gottesdienst tatsächlich beim Essen stattgefunden hat. Entweder abends oder morgens, auf jeden Fall beim Essen, dass die Menschen zusammengekommen sind und zusammen Gemeinschaft gehabt haben beim Essen und dann auch zusammen eben über Gottes Wort geredet haben, über Gott geredet haben und eben geweissagt, gepredigt, auch in Sprachen sicherlich geredet haben und eben diese ganzen Sachen wie Psalmen singen, das ist alles da geschehen. Wenn wir ein super Beispiel für einen Gottesdienst haben wollen, wie Gottesdienst wirklich stattgefunden hat, dann ist eigentlich das beste Beispiel das letzte Abendmahl, wo Jesus mit den Jüngern zusammengesessen hat. Jesus hat seine Jünger erst gelehrt, dann haben sie zusammen das Pascha genommen, anschließend sangen sie Psalmen, sie sind dann aus den Räumlichkeiten rausgegangen, während sie gesungen haben, dann hatten sie Gebetsgemeinschaft, wobei da die Jünger total versagt haben, weil sie eingeschlafen sind. Aber sie sollten beten zusammen. Also wenn man diesen Abend sieht, dann würde ich sagen, war das ein perfekter Gottesdienst. Der perfekte Gottesdienst. Jesus und die Jünger aßen und tranken zusammen. Niemand betrank sich und niemand stopfte sich den Wanst voll. Aber sie hatten Gemeinschaft, aßen zusammen, teilten das Brot und ja, Jesus hat ihnen gesagt, was er tut. Das ist noch nicht geschehen. Wir schauen ja auf das, was Jesus getan hat, während Jesus ihnen vorher gesagt hat, ich werde den Weg hier ans Kreuz gehen und für die Schuld zahlen. Das alles ist geschehen. Er hat das Pascha, was ein Bild auf die Tat von Jesu auf Golgatha ist, hat er mit ihnen zusammen gefeiert. Ja, in Korinth artete das aus. Und was noch schlimmer war, die Armen wurden richtig beschämt dadurch, weil sie nichts hatten. Eine gute Alternative wäre übrigens gewesen, also Paulus hat gesagt, ne, dann esst lieber zu Hause. Eine gute Alternative wäre auch gewesen, hätten sie geteilt und das zusammengegessen. Jetzt nicht als Gelage und ausatmend, das nicht, aber hätten sie geteilt, wäre das doch ebenfalls eine gute Sache gewesen. Ja, wir mittlerweile, wenn wir Abendmahl feiern, hier ist das sehr stark reduziert nur auf das Gedenken an Jesus. Es ist jetzt nicht, dass wir hier richtig was essen, das gibt es nachher, nach dem Gottesdienst, bei Kaffee und Kuchen, aber bei uns geht es nicht darum, hier zu essen, sondern daran zu denken, was Jesus getan hat. Das ist der Hauptgedanke. Das Gute ist, dass wir hier nicht diese Mengen haben oder dass die Leute sich ihr eigenes Essen mitbringen und dann genau dieses Problem hier ist, sondern dass wir hier jeder etwas nehmen, nur im Gedanken an das, was Gott getan hat, an das, was Jesus getan hat am Kreuz. Also ich persönlich würde es richtig gut finden, wenn wieder Gottesdienst so gefeiert wird, dass man zusammenkommt, vielleicht zusammen isst und dabei jeder, wer ein Wort hat, es sagt und jeder, der ein Lied hat, wenn es in der richtigen Weise ist, würde ich auch Sprachenrede nicht schlimm finden. Aber es muss dann richtig, in der richtigen Weise sein, indem auch einer da ist, der diese Sprache auslegt. Das sieht man heute leider in vielen Kirchen halt so, dass diese Charismen oder Sprachen, dass die hervorgehoben werden und für die im Gottesdienst viel wichtiger sind als alles andere. Und das ist dann ein Problem und das bringt im Gottesdienst auch nur Unordnung. Dann kann man sagen, dieser Gottesdienst läuft nicht mehr anständig ab. Ja, die Korinther legten eben mehr Wert auf diese Charismen, also die Geistesgaben, als auf die Lehre selbst. Sie haben mehr in Sprachen geredet und das eben ziemlich durcheinander. Paulus verbietet Sprachen oder Zungenrede nicht. Er tut es nicht verbieten. Aber er sagt, wie es stattfinden soll. Aber wenn es stattfindet, dann sollen zwei oder drei nacheinander reden und einer soll das auslegen. Ja, vielmehr soll aber geweissagt werden, sagt er. Also das Wort ausgelegt werden. Und das ist für ihn wichtiger. Was bei den Korinthern ein Problem war, sie waren halt stolz auf ihre Gaben. Sie waren stolz, dass sie in Zungen gesprochen haben, in Sprachen geredet haben und haben sich für diese Gabe, für diese Geistesgabe aufgebläht. Sie waren stolz darauf und diese ganzen Gaben, ne, guckt mal, was ich habe. Im Grunde haben sie nichts, weil das ist eine Gabe Gottes. Sie haben nichts. Und alles, was sie haben, soll zum Dienst weitergegeben werden. Dienst an den Menschen, für andere, nicht für sich selbst. Und ja, das war eben in Korinthers Problem. Lasst uns 1. Korinther 14, 26 bis 40 lesen. Das sind immer lange Texte, tut mir leid, aber ist halt so. 1. Korinther 14, 26 bis 40. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen, und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Also die Charismen, die Geistesgaben, die sollen eingesetzt werden für die Gemeinde, damit die Gemeinde reich wird, damit sie ja Gott erkennt und näher kommt, damit die Gemeinschaft mit Gott immer stärker wird, fester wird. Sprachen, ja, sie sollen stattfinden, aber eben in Ordnung und jemand soll auslegen. Propheten hingegen, wenn einer das Wort Gottes weitergibt, das machen wir, also eine Predigt ist zum Teil auch Prophetie. Aber alles, was hier gesagt wird, soll beurteilt werden. Wenn aber ja eine Offenbarung zuteil wird, soll der andere ihm die Gelegenheit geben, dass er auch reden kann. Irgendwas ist durcheinander geraten. Ja, dieses Weissagen oder Lehren, Predigen ist, damit alle lernen und ermahnt oder ermutigt werden und ja, wirklich dadurch auch von Gott beschenkt werden. Durch Gott, also Gottes Wort ist ein Geschenk für uns. Und wenn wir es verstehen, dann ist das auch Gottes Gabe. Ja, auch in Korinth muss es wohl so gewesen sein, dass die Frauen da die ganzen, also den Gottesdienste sehr, sehr wichtige Rolle gemacht haben, indem sie auch gelehrt haben und ja, wahrscheinlich auch dadurch also sie müssen wahrscheinlich sich dadurch auch über die Männer gestellt haben, zum Teil, und das ist etwas, was Paulus nicht gutheißen konnte. Also Paulus hat ganz klar den Gottesdienst, wie er früher stattgefunden hat, wie die Jünger ihn gefeiert haben, vor Augen, hat es selbst erlebt und er ist dadurch gesegnet worden, auf alle Fälle. Und er möchte, dass das in Korinth auch so geschieht, dass in Korinth nicht eigennützig gedacht wird, dass sie nicht stolz auf ihre Gaben sind, sondern dass sie alles zum Dienst an die Gemeinde machen. Wer hoch sein will in der Gemeinde, der muss der Diener sein. Der soll der Diener aller sein. Der Erste ist eigentlich Sklave aller. Untergeordnet, und das lässt dieses nicht zu, dass ein Mensch stolz wird oder sich erhebt, über andere erhebt. Gottes Dienst, da ist das Wort dienen drin, Dienst. Und dienen bedeutet immer, für andere zu tun, damit andere gesegnet werden. Ja, das war's soweit. Jetzt geht's weiter mit Andi.
Ja, wir machen im zweiten Teil vom fünften Vers weiter. Erste Korinther 13, Vers 5, der zweite Teil. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, laut Elberfelder Übersetzung. Und im kleinen Fußnotentext steht nochmal, denkt nichts Böses zu dem zweiten Teil oder zu dem letzten. Und ja, ich wollte es auch ein bisschen aufbröseln und aufteilen in zwei Hälften. Ja, diese Beschreibung der Liebe Gottes ist ein krasser Kontrast zu unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir haben gerade gehört, dass in der Gemeinde zu Korinth viele Probleme angesprochen wurden und halt auch behoben werden sollen. Und wie sieht es bei uns im Herzen aus? Wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Wie oft haben wir als Nachfolger Jesu Christi, gerade im Alltag, zu Hause, auf Arbeit oder aber auch zwischen meinem Bruder und meiner Schwester in der Gemeinde, während einer Vorbereitung in der Gemeinde, vielleicht für ein anstehendes Fest oder irgendeine Feierlichkeit, Schwierigkeiten und nicht verbittert oder nachtragend zu sein? Wie oft war ich schon verzweifelt, zornig, habe auf mein Recht bestanden, war eifersüchtig, habe groß getan und mich aufgebläht. Oft genug habe ich mich unanständig benommen und nur nach meinem Interessen gesucht. Gott, unser Vater im Himmel, schickte uns seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde, damit damals und auch heute noch die Menschen sehen und verstehen können, wie man diese bedingungslose, vollkommene Liebe erleben und leben kann. In völliger Abhängigkeit zu unserem Schöpfer mit der Kraft des Heiligen Geistes und Gebet zu ihm können wir diese göttliche Liebe leben. Ich möchte aus Sprüche 19, Vers 11 lesen. Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihm langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Luther übersetzt diesen Vers: Wer geduldig ist, der ist ein kluger Mensch. Besonnen und voller Geduld können wir das Bittere an uns vorüberziehen lassen und werden dabei von Gott mit Klugheit gesegnet. Und Epheser 4, Vers 31. Der Brief an die Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Der zweite Teil des Verses: Sie rechnet Böses nicht zu. In Matthäus 10, Vers 16 lesen wir: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Wie sieht das praktisch aus in unserem Leben? Wie kann man es schaffen, bei einer Auseinandersetzung, Beleidigung oder Verletzung des Herzens oder gar körperlicher Verletzung diese böse Tat nicht zurechnen? Andere Übersetzungen sprechen auch von nicht nachtragend sein. Wir finden die Antwort im Römerbrief, Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das Böse mit dem Guten zu überwinden, kostet viel Kraft. Diese Kraft können wir von unserem Vater durch seinen Heiligen Geist bekommen, wenn wir ihn darum bitten. Römer 8, Vers 26 möchte ich noch lesen. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Möge Gott einem jeden helfen, in Gottes Liebe zu wachsen unter Mitmenschen im Alltag und auch in der Gemeinde. Amen. Möchten wir noch beten? Vater im Himmel, danke, dass du uns auch diese Gemeinde geschenkt hast, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier auch unser geistiges Leben weiter lernen dürfen und erbauen dürfen und wachsen können. Wir haben das Beispiel von der Gemeinde zu Korinth gehört und sind auch selber oft noch schwach in der Liebe, und du bist unser bester Lehrer, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir von dir lernen dürfen. Schenke deinen Segen auch jetzt in der kommenden Woche, dass wir in der Liebe wachsen können und dir die Ehre geben dadurch. Amen.